Hast du mitbekommen, dass Annalena Baerbock sich von ihrem langjährigen Partner und Vater ihrer beiden Kinder getrennt hat?
Nein, habe ich nicht mitbekommen.
Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil das ist eine Privatsache. Mhm. Was anstrengend war, waren die vielfältigen Reaktionen im Netz, die auf eine ganz unappetitliche Art und Weise gesagt haben, ja, also die ist ja auch Mutter und was juckelt die in der Weltgeschichte rum und die soll sich mal um ihre Familie kümmern. Mhm. Kein Wunder, dass ihr der Mann wegrennt.
Uff.
Genau, uff. Man hat das Gefühl, so die 70er Jahre sind wieder da. Dieses Trad-Wife-Phänomen, so die Frau, die gerne kocht und die Kinder großzieht. Wer das machen will, soll's machen. Aber ich finde es einfach so arschig. Ich wundere mich über dieses Land immer mal wieder.
Ich glaube, da muss man sich gar nicht drüber wundern. Das gehört einfach inzwischen zur Social-Media-Knigge dazu. Über sowas gepflegt drüber hinwegzulesen, okay, weil das ist total unsachlich und an jeglicher Diskussion vorbei.
Familienpackung, der mutmachende, ach nee, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Sag mal, Papa, weißt du eigentlich, wie der Erfinder der Shorts heißt, also des Kleidungsstücks?
Oh, das ist wieder so ein Dad-Joke.
Ja.
Shorts.
Der heißt Kurt C. Hose.
Das passt zu meiner lustigen Auftaktgeschichte. Ja. Ich hätte fast eine Arschmuskelzerrung davon getragen.
Oh nein.
Ja, weil ich beim Kickboxen mich zu einer Jean-Claude Van Damme-ähnlichen Spiralwirbelbewegung mit dem Fuß in Kopfhöhe habe hinreißen lassen. Mein Gluteus Maximus hat es nicht gutiert und ich bin sehr unsanft gelandet, wie so ein Amboss und dann geschlagen, aber ich war so gut aufgewärmt, ich bin so unfassbar gut durchtrainiert.
Was ist passiert?
Am Tag drauf war alles wieder weg.
Der Hammer.
Und das ist im Alter nicht ganz unwesentlich, dieses Gefühl, es wird nicht immer alles nur schlechter. Zweite Körpergeschichte, fast genauso dramatisch, am Sonntag, an diesem Sonntag waren wir auf der ersten, ja, Vorweihnachtsveranstaltung. Mhm. Freunde, Shoutout an Oliver und Lotta, haben eingeladen. Und ich habe meinen ersten Glühwein getrunken.
Mhm.
Und es ist ja Sonntagabend, wir zeichnen auf. Und
ja.
Kennst du dieses Gefühl, nach dem ersten Schluck Glühwein fängt die Magenschleimhaut an, sich aufzulösen und abzulösen. Als ob man Terpentin gesoffen hat. Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, Glühwein zu trinken. Mhm. Und trotzdem tut man es. So, und als Wrack sitze ich dir gegenüber, mein Sohn.
Ja, und als derjenige, der dazu verdammt ist, zu eben jenem zu werden, als der sitze ich hier in der Sendung, Paul Schumacher und Hajo Schumacher, die Familienpackung mit der Montagsausgabe der 8 aktuellen Wochenschau, gesendet wie immer aus dem Berliner Hinterhofstudio.
Ja.
Und das war unsere erste Rubrik leider lustig. Wir folgen sogleich mit Haken dran.
Nee, folgen wir nicht, weil wir stellen uns erstmal vor. Wir haben von Podcast-Profis gelernt.
Ach so,
wir müssen einmal kurz für alle die vielen Neuhörenden sagen. Ich bin Hajo Schumacher, Journalist, Rummeiner und dein Vater.
Und ich bin Paul Schumacher, Gartenlandschaftsbauer, Musiker, die jugendliche Kompetenz und dein Sohn.
Genau, und jetzt kommt das, was du meintest, nämlich
Haken dran.
Was kommt nicht vor?
Donald Trump bei mir.
Guck mal, bei mir auch nicht mal Elon Musk. Mhm. Es kommen aber auch eigentlich wenig Scholz, Pistorius, Merz, Habeck und Konsorten vor, weil wir die in unserem Spezial abfrühstücken. 61 Millionen zusammen mit dem wunderbaren Wahlkämpfer Frank Staus.
Mhm.
Und wir reden diese Woche über Robert Habeck. Alle 11 Sekunden verliebt sich eine Frau in Robert Habeck. Der wäre ein Parship-Testimonial, oder?
Auf jeden Fall.
Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, Angela Merkel würde Habeck wählen. Angela Merkel kommt vielleicht doch noch ganz kurz vor, da reden wir auch drüber. Und man muss mal sagen, in unserer ersten Folge Scholz versus Pistorius haben wir echt richtig gut gelegen, weil Frank hat gesagt, das mit dem Pistorius, das wird nichts, da liegt kein Segen drauf.
Mhm.
Hättest du das für den richtigen Move gehalten, jetzt so auf den letzten Metern den Kanzler zu wechseln oder den Kandidaten zu wechseln?
Ich glaube, dass Frank Staus da mit seiner Einschätzung ganz richtig gelegen Deswegen hat zu sagen, nur weil es kein Scholz ist, heißt es nicht unbedingt, dass Pistorius da jetzt mehr Umfragewerte oder höhere Zahlen holt. Ich denke, dass es eher darum geht, die SPD ja hinter einem Kandidaten vor allem zu vereinen und damit vielleicht den Ruf als große Volkspartei noch irgendwie zu sichern.
So.
Volkes Stimme.
Volkes Stimme. Ich zitiere: Hi, lieber Hajo, endlich mal wieder ein herzlicher Dank von uns. Ich höre jeden eurer Podcast, bin fast immer aufs Neue begeistert, mit welcher Vielfalt und Tiefe ihr uns HörerInnen beschenkt. Insofern auch Dank, dass ihr bei drei Sendungen die Woche geblieben seid und dass ihr Paul mit hinzugenommen habt. War eine absolut geniale Idee. Ihr könnt, solltet wirklich mega stolz auf ihn sein. Sind wir ja auch. Ganz herzlichen Dank an Anke und Andreas, die uns seit Jahren treu begleiten.
Großartig, vielen Dank.
Wir wissen das sehr zu schätzen. Sag mal, du hattest doch auch einen Podcast diese Woche. Du wurdest doch aufgezeichnet von Frank Göbel.
Genau, Frank hat Fragen, heißt der Podcast. Ja. Frank Göbel war derjenige, der mir Fragen rund um die Themen Garten, Landschaftsbau, Musik und die Podcasterei gestellt hat. Und ich wurde das erste Mal in meinem Leben damit konfrontiert, dass ich anscheinend Podcaster bin. Also zumindest so wahrgenommen werde.
Also du bist das erste Mal auch so in einem Gespräch als Gast gewesen.
Ja.
Ah, und also, wie hat sich das angefühlt?
Großartig. Ich fand es total einfach, mit Frank auf der gleichen Wellenlänge zu reden und einfach so zu plaudern. Wir haben uns da online getroffen und ohne großes Vorgespräch sind wir direkt in die Folge gestartet, um das Ganze so authentisch wie möglich zu halten.
Ja.
Und war eine großartige Erfahrung. Also ich war massiv aufgeregt.
Echt wahr?
Voll.
Und was wollte Frank wissen? Hat er irgendwelche Intimitäten aus unserer Familie aus dir rausgekitzelt?
Ja, ich hab versucht, so wenig preiszugeben wie möglich, weil wir natürlich auch noch Stoff hierfür brauchen.
Klar.
Gleichzeitig wahrscheinlich auch so ein bisschen Werbung mit eingebaut. Manchmal auch ein bisschen platt geantwortet, also zum Beispiel auf die Frage
jetzt.
Ja, genau, wem die ganzen.
Kenn ich gar nicht von dir.
Ja, ein bisschen dumm, treu, doof geantwortet auf die Frage zum Beispiel, wer denn die ganzen großartigen Gäste für den Mutmach-Podcast, aka die Familienpackung, besorgt. Und ich dann halt einfach sage, ja, mein Vater. Und halt nicht, natürlich in ewigen Gesprächen der Familie.
Ja,
das ist natürlich ein Teil dieses Prozesses, aber einfach häufig warst du das, der mit tollen Menschen um die Ecke kam und dieses Format seit ewigen Folgen bedient.
Kommen wir gleich zu.
Der Untergang der Woche.
Der Untergang der Woche. Ich habe eine Geschichte, die mich persönlich ein wenig bewegt. Hat auch gar nicht so viel mit Politik zu tun, aber eigentlich doch. Mhm. Ich habe in der vergangenen Woche mit vier völlig unterschiedlichen Menschen aus meinem erweiterten Freundeskreis gesprochen. Zwei Männer, zwei Frauen. Eine Bodyworkerin, die macht so Massagen und so Geschichten, die die Leute allerdings nicht von der Krankenkasse bezahlt kriegen, sondern selber machen müssen, lief bis zur Pandemie super. Ein Werber- und Marketingmensch, eine Schneiderin für Maßklamotten und noch einen ehemaligen oder noch tätigen Fotografen. Und alle vier haben ein gemeinsames Merkmal. Sie sind in den 50ern, also im Alter, sagen wir mal so, in der zweiten Lebenshälfte. Sie sind alle Freiberufler, selbstständig. Sie haben alle nicht groß geerbt oder Eigentumswohnungen oder irgendwas. Und sie alle sind gerade richtig verzweifelt. Weil es gibt keine Jobs für sie. Eine von den Frauen ist kurz davor, Bürgergeld zu beantragen, steht aber gleichzeitig vor dem Rauswurf aus ihrer noch halbwegs bezahlbaren Friedrichshainer Wohnung, die aber jetzt die üblichen Geschichten verkauft, Mieten erhöht und so weiter und so fort. Menschen meiner Generation, die eine gute Ausbildung haben, die auch bislang ein auskömmliches Leben hatten, die sich richtig in die Buchse machen im Hinblick auf Alter, Rente und so weiter und vor allen Dingen auch in Berlin wohnen bleiben können. Und diese Ballung, ich meine, klar, wir haben hier in Berlin gerade die Debatten, Kulturetat wird zusammengekloppt, viele kleine Projekte und. Es ist weniger Geld im System. Die Leute geben weniger Geld aus. Der Staat ist deutlich sparsamer. Was noch dazu kommt, wusste ich auch gar nicht. Corona-Hilfen wurden in Berlin ja so in verschiedenen Paketen ausgegeben, ohne eine Überprüfung, ob die jetzt wirklich berechtigt sind, im Sinne von, sind die Leute bedürftig? Mhm. Das wurde erst mit der Steuererklärung 2023 geklärt. Das heißt, das Finanzamt hat entschieden, hast du zu Recht, hast du zu Unrecht bekommen. Mhm. Und das sind so zwischen 5, manchmal 10, manchmal auch 20.000 Euro, die Leute damals in der Corona-Zeit natürlich ausgegeben haben. Ne? Mhm. Haben sich einen neuen Rechner gekauft, der hat in den Urlaub gefahren oder. So, und die müssen sie jetzt zum Teil zurückzahlen. Mhm. Das heißt, dir geht's nicht nur scheiße aktuell, sondern du hast auch noch einen Batzen Schulden. Mhm. Hast du auch das Gefühl in deinem Bekanntenkreis, so, du hast ja auch einige Selbstständige dabei, dass die Leute Existenzangst haben, weil ihre Geschäfte nicht laufen?
Also es wird sich zum Teil aus Berlin rausbewegt. Das habe ich zum Beispiel jetzt eher aus dieser Bodyworker-Community gehört, dass sich da einige auf den Weg machen, Berlin als ja, Heimat zu verlassen, ja, und in ländlichere Gegenden zu ziehen. Genau in meiner Altersgruppe habe ich die Erfahrung jetzt noch nicht gemacht. Ich habe mich nach langer, langer Zeit mal wieder dazu durchgerungen, ein neues mobiles Endgerät anzuschaffen, weil ich auf Anraten des Handyreparateurs meines Vertrauens eben nicht nochmal den Bildschirm habe austauschen lassen, weil er meinte, das lohnte sich dann auch nicht mehr. Und insofern gibt es jetzt für mich ein neues Handy zum Mobilfunkvertrag dazu. Ich unterhielt mich kurz mit dem jungen O2-Filialleiter, der 24 Jahre alt war, und fragte ihn so, wie das denn so in seiner Bubble aussehe, weil ich habe jetzt viele Studenten um mich herum, die haben Corona und all das Drama um irgendwelche Zahlungen jetzt weniger mitbekommen. Und der meinte, naja, sein Kreis ist unglaublich klein, weil er eigentlich nur mit den Menschen noch wirklich befreundet ist, die auch arbeiten gehen.
Ah.
Also, und das fand ich einen spannenden Zusammenhang. Also, wenn es jetzt zum Beispiel Richtung Bürgergeld geht, wie schnell verliert man dann auch den Anschluss und fühlt sich ja einfach von sich selbst im Stich gelassen, gibt die Hoffnung auf, weiß ich nicht, was fällt irgendwo gesellschaftlich hinten runter.
Ja, dir fehlt vielleicht auch die Kohle, du kannst nicht mehr so mal eben in die Kneipe gehen oder mit Leuten essen oder wen einladen, dann kommt da noch Scham dazu, man zieht sich zurück und oh, also da irgendwas braut sich da zusammen, was sich nicht gut anfühlt.
Ja, interessante Beobachtung auf jeden Fall.
Ja, mal hoffentlich ist es kein Trend.
Ich fand ja diesen Slogan, der kurzfristig oder ja kurzzeitig durch Social Media flimmerte, dass die Grünen gesagt haben, make green great again. Also ist mir schon klar, dass das Ganze irgendwie mit einem Zwinkern zu verstehen ist. Auf der anderen Seite kann ich halt null verstehen, warum man sich genau jetzt diesem Slogan bedienen muss, um das irgendwie
ist heikel,
nach vorne zu treiben. Gerade auch, wenn ich bei meiner These bleibe, dass es jetzt zur Robert-Habeck-Partei wird und sich man da vielleicht ähnlich wie bei den Staaten hinter einem Top-Kandidaten versucht zu verstecken. Fand ich auf jeden Fall ein bisschen seltsam und hätte ich mir gewünscht, dass man da irgendwie anders mit umgeht.
Wir kommen
draußen vor der Tür.
Hast du von der Schweiz gehört?
Ja, als Land meinst du? Also
dort gab es am Wochenende eine Volksabstimmung und relativ knapp haben sich die Gegner des Autobahnausbaus durchgesetzt. Der Chef der Automobilisten in der Schweiz, ich glaube, das sind Importeure, weil die haben ja keine eigene Autoindustrie, sagt, vor ein paar Jahren hätten wir das Ding locker gewonnen, aber es scheint sich in der Bevölkerung tatsächlich so ein Geist durchgesetzt zu haben, immer mehr Autobahnen, das führt auch zu nichts, lass uns mal lieber den ÖPNV ausbauen.
Großartig.
Und das finde ich in Zeiten, wo wir hier in Deutschland schon wieder so eine leichte Rückwärtsbewegung, schöne Grüße an Friedrich Merz haben, so von wegen Verbrenner und freie Fahrt für freie Bürger und so, doch ganz schön interessant.
Mhm.
Punkt 1. Punkt 2 gehört dazu, in Baku war mal wieder ein Klimagipfel, der alles andere als erfolgreich verlaufen ist.
Die Hälfte der Welt ist aufgestanden und rausgegangen.
Die kleinen, also so. Die kleinen Inselstaaten, die es in ein paar Jahren nicht mehr gibt, sind tatsächlich rausgegangen. Afrikanische Staaten haben angemerkt, ey, passt mal auf hier, ihr reichen Länder, ihr verursacht den größten CO2-Ausstoß und lasst uns hier hängen. Und selbst die Außenministerin hat gesagt, das war jetzt nicht so doll, da müssen wir mit arbeiten. Bei der Gelegenheit hast du mitbekommen, dass Annalena Baerbock sich von ihrem langjährigen Partner und Vater ihrer beiden Kinder getrennt hat?
Nein, habe ich nicht mitbekommen.
Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil das ist eine Privatsache. Was wirklich anstrengend war, waren die vielfältigen Reaktionen im Netz, die auf eine ganz unappetitliche Art und Weise gesagt haben, ja, also die ist ja auch Mutter und was juckelt die in der Weltgeschichte rum und die soll sich mal um ihre Familie kümmern. Mhm. Kein Wunder, dass ihr der Mann wegrennt.
Uff.
Genau, uff. Man hat das Gefühl, so die 70er Jahre sind wieder da. Dieses Trad-Wife-Phänomen, so die Frau, die gerne kocht und die Kinder großzieht. Wer das machen will, soll's machen. Aber ich finde es einfach so arschig, dieser Frau. Ich meine, man kann von ihr als Außenministerin halten, was man will, aber sie ist auf jeden Fall fleißig. Und ich hörte erst neulich wieder jemanden, der im Auswärtigen Amt arbeitet, sagte, sie sei sehr fordernd als Ministerin, aber sie sei fair. Mhm. Was auch nicht immer selbstverständlich ist. Also sie macht zumindest mal einen engagierten Job, sagen wir mal so. Und ich wundere mich über dieses Land immer mal wieder.
Ich glaube, da muss man sich gar nicht drüber wundern. Das gehört einfach inzwischen zur Social-Media-Knigge dazu, über sowas gepflegt drüber hinwegzulesen, okay, weil das ist total unsachlich und an jeglicher Diskussion vorbei. Was ich spannend fand, war der Haftbefehl, der gegen Benjamin Netanyahu erlassen wurde,
oh ja,
vom Internationalen Gerichtshof. Auf jeden Fall ein spannendes Zeichen, was in Richtung dieses Konfliktes zeigt und auch hoffentlich ja bald dazu führt, dass da die Verhandlungen wieder ernsthaft aufgenommen werden.
Mhm.
Und ich weiß nicht so ganz, wie oder welche Seite sich davon jetzt bestärkt fühlt. Mir hat so ein bisschen das mediale Echo darauf gefehlt. Ich hatte so ein bisschen Gefühl, es war so, ja, okay, das flimmerte halt auch so als eine der Nachrichten über den Bildschirm.
Die Bundesregierung hat damit ein richtig massives Problem, weil Frau Merkel hat das ja noch gesagt, es gehört zur Staatsräson, also zu den unveräußerlichen Grundsätzen sozusagen Deutschlands, treu an der Seite Israels zu stehen.
Mhm.
So, und jetzt sagt aber der Gerichtshof, Netanyahu muss eigentlich eingeknastet werden. Mhm. Wie kommst du aus diesem Zwiespalt raus?
Ja.
Gar nicht.
Mhm.
Es ist so unglaublich tückisch für natürlich eine deutsche Regierung. Netanyahus erster Reflex war, das finde ich auch ein bisschen unsauber zu sagen, das ist Antisemitismus. Nein, so einfach ist es nicht.
In diesem Fall echt nicht, nee.
Wir müssen da auch gar nicht lange drum rumreden. Man hat das Gefühl, dass auch gerade dieses Machtvakuum in Washington von Netanyahu einfach eiskalt genutzt wird, um sowohl Gaza als auch Südlibanon einfach mal sowas von platt zu machen und da Fakten zu schaffen, die alles andere als menschenwürdig sind. Das ist noch nicht vorbei, das Thema.
Family Affairs.
Family Affairs. Was ist los die Woche?
Och, bei mir relativ wenig. Ich habe jetzt keine Interviews, die aktuell anstehen. Falls irgendwer von euch da draußen noch Lust hat, ne? Also, ja, ihr wisst, unter welcher E-Mail-Adresse ihr mich findet. Ansonsten spielen wir, wie gesagt, am 31.12. in der Volksbühne an Silvester und sind gerade dabei, eine schmackhafte, ja, wie soll ich sagen, rührselige quasi Zugabe für euch vorzubereiten.
Nein.
Und alle, die live vor Ort sind, werden sie natürlich mitbekommen und es wird absolut großartig.
Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass vergangene Woche Werner Bartens da saß, wo du jetzt sitzt. Mhm. Werner Bartens ist leitender Redakteur der Süddeutschen, Wissenschaftsredakteur, studierter Arzt, Bestsellerautor und wir haben mit Werner, der auch Ende 50 ist, mal so ein Boomer-Gespräch geführt. Sag mal, wie schaffen wir es eigentlich länger, gesünder, fitter zu leben?
Mhm.
Was ist mit der Abnehmspritze? Was ist mit Viagra? Was ist mit Algen-Smoothies morgens? Was ist mit Intervallfasten und so? Und Werner, der sich hier an unserem Frühstückstisch erstmal schön Croissant mit Dickmarmelade und Kaffee gegönnt hat, hat gesagt, wisst ihr was? Was man total unterschätzt, ist die Einstellung.
Mhm.
Also du kannst besser ungesund leben, aber ein frisches, optimistisches Mindset haben. Das ist für deine Gesundheit, auch für deine körperliche Gesundheit, besser, als wenn du schlechtlaunig alle möglichen Regeln einhältst.
Amen.
Es gibt Studien, wenn du fest davon überzeugt bist, dass du früh stirbst, meinetwegen, keine Ahnung, weil deine Eltern früh gestorben sind oder weil du generell ein defätistischer Typ bist, dann stirbst du auch früher.
Mhm.
Das heißt, es gibt auch so self-fulfilling prophecies.
Ui.
Ja, ist irre, ne? Also man kann sich da tatsächlich auch auf diese Langlebigkeit, was ja so ein Fetisch ist, ne? Also Elon Musk will ja 150 werden, Mark Zuckerberg auch, Jeff Bezos ist es wahrscheinlich schon. Also auf jeden Fall, Werner Bartens kommt am kommenden Freitag im Deep Talk und wir hatten sehr viel Freude, sehr viel Spaß und haben auch eine Menge gelernt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Kannst du dir nicht ausdenken. Crazy Shit aus aller Welt.
Ja, bei mir geht es nach Südkorea, genauer gesagt auf die Insel Ganghwa.
Aha.
Denn dort wird momentan mit einer Soundkampagne aus dem Nachbarland Nordkorea an der Inselgrenze, Angst und Schrecken verbreitet. 24/7, also wirklich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, werden dort nämlich über riesige Lautsprecher Schüsse, heulende Wölfe, Geister, Geräusche, okay, alles Mögliche, was einem wirklich Angst einjagt, verbreitet. Ja, eine ältere Anwohnerin auf der südkoreanischen Seite sagte nur mit einem milden Lächeln, dass das jetzt die Lebensqualität nicht wirklich verbesserte, wenn man hier ansonsten nur so Vögel zwitschern und das Meer rauschen hört. Insofern, ja, das neue Noise-Bombing, schon von Horst Evers, glaube ich, in seinem Sci-Fi-Roman beschrieben.
Noise-Bombing, I love it.
Ja, ist so eine Art der Dystopie, wo es quasi darum geht, dass du für werbefreie Zeit bezahlen musst.
Ah.
Also damit dir nicht die ganze Zeit per Implantat dein persönlicher Algorithmus-Feed, der von deinem quasi digital geistigen Auge abläuft, mit irgendwelchen Pop-Ups vollgespammt wird, musst du Geld zahlen.
Kennst du Skynet 1A?
Ist das nicht das Internet von...
Nicht ganz. Es handelt sich um den ältesten britischen Satelliten, der im Orbit kreist. Und der ist jetzt irre weit von seinem Kurs abgedriftet und keiner kann sich erklären, warum.
Aha.
Also so. Und der Witz ist, der ist schon, das war halt einer der allerersten, hat auch keine eigene Steuerung. Und natürlich alles, was da oben so rumfliegt, hat natürlich auch, steht so ein bisschen unter amerikanischer Kontrolle. Die haben das so, und irgendwann haben offenbar alle aufgegeben, Skynet 1A irgendwie weiter zu verfolgen. Haben gesagt, komm, lass das Ding da rumfliegen. Und weil die Erde halt so ein bisschen unregelmäßig
ein bisschen wobbelt,
ist Skynet 1A auch mitgewobbelt und fliegt jetzt irgendwo, wo er gar nicht fliegen soll. Weil er aber sowieso nicht sendet und nichts macht, ist das halt so ein Geisterfahrer im Orbit. Finde ich irre, ne? So Steuerung mal aufgewählt. Ach komm, lass fliegen,
wurscht. Hoffen wir einfach, dass er nicht in irgendeiner anderen Galaxie für irgendeine richtig beschissene Situation sorgt.
Was hast du?
Und kommen jetzt zur Nachtigall, oder nicht? Sind wir nicht bei unserer...
Hast du nicht Crazy Shit aus aller Welt noch?
Ach so, also was heißt Crazy Shit aus aller Welt? Ich könnte nur noch anbringen, das ist jetzt nicht wirklich alle Welt, eher Bundespolitik.
Auch gut.
Aber die Brombeerregierung in Thüringen, die sich ja anscheinend gefunden hat, finde ich spannend, weil die Brombeere, Rubus fructicosus, ist ein sogenannter Spreizklimmer. Das heißt, durch Ausläufer, durch Dornige, welche sich aus dem Innern, aus der Mitte der Pflanze nach außen hin erstrecken.
Ja, und die ziemlich lästig sind,
wenn man sie einmal im Boden hat, setzt sich die Brombeere quasi auf andere Sträucher drauf. Und das finde ich also politisch jetzt, also mal gucken, was man da in Thüringen mitmachen kann.
Betrachten wir es als Zeichen, oder?
Ja.
Da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt.
Die Tiergeschichte.
Ich habe viel zu viele.
Das ist gut, weil meine ist ohne Tiere.
Okay. Also ich fange mit einer an.
Ja.
Ameisen schlafen.
Ach.
Das gilt wissenschaftlich als gesichert, was ich einen tollen Satz finde. Also das heißt, ja, wir denken, das ist so und nehmen das jetzt mal so an.
Aber ganz ehrlich, davon wäre ich sowieso ausgegangen.
Genau, die Frage ist wahrscheinlich, also für die meisten einfach nur, wie lange und vor allem wann.
Und wie viele Stunden sind für eine Ameise optimal, um länger zu leben?
Tatsächlich wird nach Dienstgrad geschlafen und die Königin schläft wohl so 90 mal 6 Minuten am Tag.
90 mal 6, 500.
9 Stunden.
Ja, genau. Ziemlich genau 9 Stunden.
Also
klingt nach deiner Mutter.
Legt aber auch eine ganze Menge Eier pro Tag. Arbeiter hingegen halten ungefähr 250 Schläfchen am Tag, aller eine Minute. Das Problem ist, sie schlafen nicht gleichzeitig.
Aha.
Also ist lustig, ne, wenn du dann immer deine Apple Watch geht. Also, oh, ich muss jetzt wieder eine Minute pennen gehen.
Und woher wissen die dann?
Wahrscheinlich bleibt die eine Ameise einfach stehen
und schläft. Bonk. Ich finde das interessant, 250 mal eine Minute. Mhm. Also das heißt, die kommen nicht in diese Tiefschlafphase.
Also ich glaube nicht, nee.
Interessant, möchtest du das gerne? 250 mal eine Minute schlafen statt so Stunden am Stück?
Also bei dem Workload, den Ameisen so vor sich haben, ja, am Tag, finde ich das schon ein ganz schönes Pensum. Hingegen hat man auch herausgefunden, 2015 wohl schon, dass auch die Hälfte des Ameisenhaufens so ungefähr eigentlich aufs Chillen spezialisiert sein soll.
Aha.
Das heißt, die sind dann eher so für die sozialen Komponenten unterwegs zuständig.
Ach so, die haben dann so Schlafsäle, die...
Ganz spannende Arbeitsteilung auf jeden Fall.
Nicht schlecht. Also, ich war an diesem Wochenende auf unserer Laube, dir wohl bekannt. Mhm. Und ich habe eine Laubabwehrtechnik entwickelt. Laub und Laube, ist das eigentlich Zufall?
Es kann keiner sein.
Kann kein Zufall sein. Die Bäume sind deutlich leerer, das ist die gute Nachricht. Mhm. Und ich habe, meine Technik ist eine relativ simple. Ich nehme den Rasenmäher und mähe dann das Laub. Weil Rasen ist eh keiner, überwiegend Moos. Mhm. Und ich habe dann gehäckseltes, auch viel Eichenlaub, was ja sauer und sehr zäh ist. Und das macht sich gut auf dem Kompost. So, und jetzt kommt deine Mutter und sagt, ich würde Massaker an Kleintieren begehen, weil unter dem Laub ganz viel Leben ist. Kleintierleben. Mhm. Meine Frage an dich als Landschaftsgärtner, wie lange muss Laub liegen, damit da drunter irgendwelche Tiere, Kleintiere anfangen, sich anzusiedeln?
Ich glaube, ich will das andersrum beantworten. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Abmähen einer Fläche ein Kleintier oder ein Insekt mitnimmst, mit dem Reifen zerquetscht oder es in das Mähwerk kommt,
ist groß.
Die ist sehr groß.
Ja.
So, also das ist in dem Moment, wenn man sich also für diesen Eingriff entscheidet, dann nimmt man damit in Kauf das.
Aber wenn ich räche?
Die Frage ist jetzt, naja, beim Rechen
kann auch was passieren.
Letztlich, und da sind wir eigentlich bei einem interessanten Thema, wissen wir tatsächlich einmal mehr so wenig über dieses Mysterium Boden und ja, wie das alles zusammengesetzt ist und haben immer nur wirklich, sagen wir mal, bruchstückhaftes Verständnis von einzelnen Teilbereichen, wie es zum Beispiel sich mit der Mineralisierung verhält, also das Blatt, was jetzt vom Baum fällt, dann vom Pilz zersetzt wird und als ja, Mineralstoff, als Anorganik wieder in den Boden wandert, nur um da wieder zu Organik oder beziehungsweise zu pflanzenverfügbaren Mineralien durch zum Beispiel Wasserlöslichkeit zu werden, ist ein unwahrscheinlich komplexer Kreislauf. Ich finde es spannend, weil es durchaus auch Stimmen gibt, die sagen, dadurch, dass wir so viel Wildherden platt gemacht haben und unsere großen Waldbestände so weit dezimiert haben, hast du diesen Effekt nicht mehr, dass irgendwo eine Herde Hirsche, sorry, falls da Jäger von euch zuhören und ich jetzt gerade den falschen Begriff benutzt habe. Genau, eine große Anzahl von schweren Tieren durch den Wald pflügt, weil die haben natürlich den gleichen Effekt. Mhm. Also die mähen jetzt nicht unbedingt, die schneiden jetzt die Pflanzen nicht
ab. Aber die wälzen mal so um.
Genau, Wildschweine machen das auch. Ja. Das ist hier in Berlin so ein bekanntes Problem neben den Waschbären. Die gehen aber natürlich eher auf Mülltonnen und dadurch, dass diese großen Tierherden fehlen, würde ich sagen, kann man da mit dem Rasenmäher in der Laube schon sowas Ähnliches, ich will mal sagen,
also nachstellen. Also ich rede mir ein, wenn die da ein paar Tage liegen, die Blätter, so eine Woche oder so, dann hat sich da noch keine Riesenkolonie irgendwas angesiedelt. Auf der anderen Seite, wenn ich das geschredderte Laub auf den Kompost schmeiße, dann kann sich da ja was entwickeln. Ich brauche einfach Argumente gegen deine Mutter, weil deine Mutter sagt, ich soll das Laub liegen lassen. Und ich sage, wenn man das Laub liegen lässt, dann fängt es darunter an zu gammeln.
Es ist doch, also hast du auch recht, aber es gibt ja per se zwei Seiten tatsächlich. Wie wäre es denn, wenn ihr euch beide eine Seite aussucht und dann mal guckt?
Okay, alles klar, wir machen Versuchsfelder.
Ja.
Da haben wir ja eh schon angefangen. Komm, du hast noch eine Tiergeschichte.
Ja, ein Säbelzahntigerjunges wurde im ewigen Eis in Sibirien gefunden. Die Überreste des prähistorischen Raubtieres sind außergewöhnlich gut erhalten, bis hin zu den Schnurrhaaren. Kugelige Pfoten, runder Kopf, ein plüschiges, dunkles Fell. Im Permafrostboden hat ein russisches Forschungsteam außergewöhnlich gut erhaltene Überreste eines teilweise mumifizierten Säbelzahntigers gefunden.
Aha.
Und furchteinflößend.
Aus der DNA kann man den jetzt wieder zum Leben erwecken?
Also ich denke mal, also das würde natürlich die Seite von mir, die sich an so Cyberpunk-Dystopie-Sci-Fi-Geschichten erfreut, total verrückt machen, wenn jetzt so ein Sample von Säbelzahntiger-DNA.
Der wäre halt wahnsinnig einsam, weil es der einzige wäre.
Ja, auf dem Schwarzmarkt
umgeht. Man könnte immer nur so Zwillinge von ihm klonen.
Vielleicht hat ja Mike Tyson jetzt noch mit dem neuen Geld, was er durch seinen verrückten Kampf da gewonnen hat, vor, irgendwie sich wieder einen Tiger zuzulegen oder so. Mal gucken.
Ups, fast vergessen.
Kennst du Kapitän Arthur Rostron?
Nee.
Das war der Kapitän eines Schiffes, das beim Untergang der Titanic sehr schnell den Kurs geändert hat und dann immerhin über 700 Schiffbrüchige gerettet hat. So, und drei reiche Kaufleute sind ertrunken, ihre Frauen aber sind in dieser Rettungsaktion gerettet worden und haben dem Kapitän, nämlich Arthur Rostron, eine goldene Uhr geschenkt. Das war der Cunard-Liner Carpathia. Mhm. Und diese Uhr ist jetzt für 1,87 Millionen Euro versteigert worden. Vom Retter, also nicht von der Titanic, sondern quasi vom Retter der Titanic. Finde ich interessant, dass es da jetzt so rund um das ganze Titanic-Mysterium jetzt auch noch so
Rückgaben gibt.
Ja, und diese Uhr ist zu einem höheren Preis versteigert worden als eine Uhr von der Titanic selber. Die hat nämlich nur 1,17 Millionen Pfund gebracht. Das war die in der Westentasche des Leichnams von John Jacob Astor gefunden wurde. Mhm. So, wie stehst du zu Taschenuhren? Ich finde...
Ich hatte nie eine. Ich bin auch sonst kein Uhrentyp.
Nee, ich auch nicht. Aber so am Anzug, so mit so einer Kette in so einer Seitentasche.
Schon cool.
Bisschen affig, oder?
Bisschen sehr bourgeois, oder?
Was hast du?
Ich möchte über Daisy reden.
Okay.
Daisy ist nämlich eine nettere, ältere Dame und steht dir vor allem dann zur Seite, wenn es um Scam-Anrufe geht. Also um betrügerische Telefonanrufe, die ja durchaus häufiger mal vorkommen in Zeiten, wo man mit einem Klick quasi sämtliche persönliche Daten, die so im Internet verfügbar sind, für irgendwelche Listen ausschreibt, an denen sich dann bedient werden kann für den Höchstbietenden.
Ja.
Und diese Daisy KI war die Idee des britischen Mobilfunkanbieters O2 und die Gegenmaßnahme soll bewirken, dass der Cyberbetrüger quasi mit dieser KI, die eine alte Dame emuliert, spricht und sein Skript abarbeitet, wie normalerweise bei diesen Betrügereien vorgegangen wird und Daisy halt für anderthalb, zwei Stunden einfach nicht mit dem rausrückt, was der Scammer von ihr haben will.
Also Moment, ich werde angerufen und schalte dann Daisy auf, sozusagen.
Genau, beziehungsweise gibt es auch schon manche Telefonnummern, die im Vorfeld gekennzeichnet wurden.
Finde ich wahnsinnig smart.
Finde ich auch gut. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es noch einen Schritt früher ginge, dass quasi gleich beim Anruf dein Handy dir schon sagt, da würde ich jetzt aber mal vorsichtig sein, diese Nummer hat in der letzten Stunde schon, weiß ich nicht, 60 weitere Kontakte durchprobiert und ist gerade sehr auffällig im Netz. Weiß aber nicht, wie das Ganze sich durchsetzen soll, finde es auf jeden Fall sehr spannend.
Fände es auch super für YouTube, wenn du da so eine KI hättest, die sagt, ey, jetzt kommt, Achtung, ein Video von Julian Reichelt, das Vorsicht zu genießen.
Und was liegt an?
Was liegt an die Woche?
Och, nicht viel. Bei mir das Übliche. Ein bisschen Laub. Wir müssen uns noch ein Thema, glaube ich, aussuchen für die kommende Freitagsfolge. Hätte ich aber auch Bock, irgendwie ein bisschen in Richtung Weihnachten zu gehen.
Jetzt schon?
Ja, tatsächlich irgendwie.
Bist du weihnachtlich?
Es kommt so langsam. Ich freue mich auch sehr darauf, dass wir kommende Woche beziehungsweise am Montag zusammen bowlen gehen. Das wird auch großartig. Kegeln für das Proletariat.
Ja, super. Du kennst doch unseren Lieblingskiosk, ne?
Ja.
Von der Blonde und der Schwarze.
Mhm.
Die beiden wunderbaren Betreiber und auf dem Balkon drüber, über dem Kiosk, wird immer zur Weihnachtszeit ein sehr großer, aufblasbarer Schneemann platziert.
Korrekt.
Der da so sitzt und guckt. Und der scheint ein Loch zu haben, was er die letzten Jahre nicht hat. Also der ist jetzt schon sehr jämmerlich zusammengesunken und alles geht den Bach runter in Deutschland.
So. Ganz, ganz schlimm.
Sogar die Weihnachtsdeko.
Ach ja, ich bin noch nicht so richtig weihnachtlich, aber nächste Woche, wenn wir senden, ist tatsächlich der erste Advent vorbei.
Ja.
Wir schaffen das. Ihr Lieben, wir wünschen eine schöne Woche hoffen, dass es bei euch weihnachtet und Achtung mit dem Glühwein und der Magenschleimhaut.
Ein Podcast von Funke.